Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir stehen in Hiob 21, haben letztes Mal bereits mit dieser weiteren Rede Hiobs ab Kapitel 21,1 begonnen und kommen jetzt zu Vers 16. Und zwar müssen wir noch wissen, in all diesen langen Diskussionen seit Kapitel 3 und 4 geht es darum, die drei Freunde behaupten, Hiob leidet, weil er schwer gesündigt haben muss. Sie wissen zwar nicht konkret wo, aber das ist für sie völlig klar. Jemand, der so schwer leidet, der muss unter Gottes Gericht stehen. Das ist der Beweis, dass etwas in seinem Leben ganz grundsätzlich falsch war. Und Hiob versucht, dem entgegenzutreten, und er sagt, und das haben wir eben in den ersten Versen von Kapitel 21 gesehen, sehr oft sieht man gerade Gottlose, denen es wirklich gut geht. Das ganze Leben lang. Und damit will er dagegen argumentieren. Ihr könnt nicht daraus schließen, wenn jemand leidet, muss er automatisch schwer gesündigt haben. Es gibt ja solche, von denen wissen wir, sie haben schwer gesündigt, und es geht ihnen gut. Und da schließt jetzt auch Vers 16 an. Und Hiob betont, dass es den Gottlosen so gut gehen kann, das hängt natürlich nicht von ihnen ab, sondern das ist eigentlich auch eine unverdiente Gabe Gottes. Ja, bitte liest du uns, Jerry, ab Vers 16 bis 26.
Siehe, ihr Wohlergehen steht nicht in ihrer Hand. Der Rat der Gottlosen sei fern von mir. Wie oft geschieht es, dass die Leuchte der Gottlosen erlischt und ihr Verderben über sie kommt, dass er ihnen Schlingen zuteilt in seinem Zorn, dass sie wie Stroh werden vor dem Wind und wie Spreu, die der Sturmwind entführt. Gott spart, sagt ihr, sein Unheil auf für seine Kinder. Er vergeltet ihnen, ihm, dass er es fühle. Seine Augen sollen sein Verderben sehen, und von Grimm des Allmächtigen trinkt er. Denn was liegt ihm an seinem Haus, nach ihm, wenn die Zahl seiner Monate durchschnitten ist? Kann man Gott Erkenntnis lehren, da er es ja ist? Der den Hohen Rat richtet. Dieser spricht in seiner Vollkraft, ganz wohlgemut und sorglos. Seine Gefäße sind voll Milch und das Mark seiner Gebeine ist getränkt. Und jener stirbt mit bitterer Seele und hat das Gute nicht genossen. Miteinander liegen sie im Staub und Gewürm bedeckt sie.
Danke. Wie gesagt, Vers 16a drückt aus, es ist reine Gnade, dass es den Gottlosen so oft gut gehen darf. Und das ist übrigens das, was der Herr Jesus auch in der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, erläutert. Er sagt, dass der Vater die Sonne aufgehen lässt über Gerechte und Ungerechte. Und das entspricht genau dem, was hier Hiob ausdrückt. Und dann, im selben Vers sagt er, der Rat der Gottlosen sei fern von mir. Und damit will er sagen, auch wenn es eben Gottlosen gut gehen kann und mir als einem hingegebenen Gläubigen so schlecht, ich möchte nichts zu tun haben mit dem Denken der Gottlosen. Und wenn wir da lesen, der Rat der Gottlosen, woran erinnert uns das?
Psalm 1.
Ja, so geht das beim Bibellesen. Wie in der Musik. Immer wieder hört man dasselbe Thema, ja, das in einer Sinfonie bearbeitet wird oder in einem Sonatensatz. Und auch da, der Rat der Gottlosen, und sofort kommt uns das Thema in den Sinn, wo es in Psalm 1 vorkommt. Damit wird das Psalmbuch eröffnet. Liest du, Jerry, Psalm 1, Verse 1 bis 2.
Ja. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht.
Jawohl. Also, wir müssen davon ausgehen, dass Hiob, der am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus lebte, in den Jahrhunderten nach der Sintflut, dass er zu einer Zeit lebte, als es die Psalmen noch gar nicht gab. Also Psalm 1, kann man sagen, ist ein Anklang an das Buch Hiob. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und diese Glückseligkeit hatte Hiob, der sich ganz bewusst entschieden hat, auch wenn es mir schlecht geht und so vielen Gottlosen, gut, ich will mit ihrem Leben nichts zu tun haben. Dieser Rat der Gottlosen sei mir fern. Und wir hatten das schon im Buch Hiob. Erinnert uns jemand an welche Stelle wir da denken müssen? Der Rat der Gottlosen, das ist eigentlich jetzt hier gerade wieder so eine Wiederholung des Themas. In Hiob 10 hatten wir das schon. Und dort spricht Hiob in Vers 3. Hast du es gerade, Jerry?
Hältst du es für gut, dass du bedrückst, dass du die Arbeit deiner Hände verwirfst und über den Rat der Gottlosen dein Licht leuchten lässt?
Ja, da haben wir übrigens gerade die direkte Verbindung zu Matthäus 5, Vers 45. Dass Gott die Sonne aufgehen lässt, auch über Gottlose. Und Hiob sagt, über den Rat der Gottlosen dein Licht leuchten lässt. Und dieses Licht ist eben gerade das Sonnenlicht. Und da hatten wir also diesen Satz schon einmal. Und wir werden im nächsten Kapitel, Hiob 22, also im nächsten Kapitel nach der Rede von Hiob, sehen, wie Eliphas ihn zitiert und gerade darauf zurückkommt. 22, Vers 18.
Und doch hatte er ihre Häuser mit Wohlgefallen gefüllt, aber der Rat der Gottlosen sei ferne von mir.
Merkt man, hier spricht Eliphas ab 22, 1. Und er zitiert wörtlich Hiob in 21, 16b. Der Rat der Gottlosen sei fern von mir. Und jetzt sagt Eliphas, aber der Rat der Gottlosen sei fern von mir. Da nimmt also direkt Hiob auf und sagt, das ist natürlich auch meine Meinung. Das ist nicht deine Privatmeinung, Hiob. Für mich ist es genau so. Aber ihm ging es gut. Dem Eliphas. Das ist der Unterschied. Ja, also dreimal haben wir das, der Rat der Gottlosen im Buch Hiob. Und da besteht ein innerer Zusammenhang, denn gleich darauf sagt Hiob, wie oft geschieht es, dass die Leuchte der Gottlosen erlischt und ihr Verderben über sie kommt, dass er ihnen Schlingen zuteilt in seinem Zorn. Damit will Hiob sagen, also wie oft kommt es eigentlich vor, dass es einem Gottlosen schlecht geht? Und dann, dass schließlich dieses Licht, das Gott ihm, dieses Lebenslicht, das Gott ihm gibt, dass dieses dann erlischt. Nicht sehr oft. Eben, man sieht so viele Gottlose, denen es gut geht. Und darum will er sagen, wie oft ist das so? Und dann nimmt er also auch wieder Bezug zu diesem Licht, das im Zusammenhang mit dem Rat der Gottlosen schon in Kapitel 10 erwähnt wird. Wie oft geschieht es, dass die Leuchte der Gottlosen erlischt und ihr Verderben über sie kommt, dass er ihnen Schlingen zuteilt in seinen Zorn? Eben nicht oft. Vers 18, dass sie wie Stroh werden vor dem Wind und wie Spreu, die der Sturmwind entführt. Auch nicht so oft. Aber merken wir hier nochmals den Link zu Psalm 1. Sonst schlagen wir es auf. In Psalm 1, wo wir eben den glückseligen Mann haben, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und er wird als Gerechte den Gottlosen gegenübergestellt. Liest du Vers 4.
Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind dahin treibt. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten.
Ja, gerade im Psalm 1 wird gesagt, dass das letztendliche Los des Gottlosen wird sein, dass er wie die Spreu ist, die der Wind dahin treibt. Und nun sagt Hiob, aber wie oft geschieht das, dass es so ist? Und wir müssen Folgendes festhalten, gerade im Buch der Psalmen haben wir sehr, sehr viel Prophetie. Und es geht in den Psalmen prophetisch in ganz vielen Stellen gerade um die Endzeit und gerade um die Drangsalszeit, durch die die treuen, gläubigen Überrest Israels hindurchgehen müssen. Und dann werden sie aber erleben, wie der Herr am Ende der Drangsal kommt und er wird alle Gottlosen richten. Und dann werden sie sein wie die Spreu, die der Wind wegtreibt. Aber heute, wo Gott noch nicht eine direkte Regierung hat, wo er also direkt eingreift, da ist es oft so, dass das eben nicht geschieht. Aber es kommt noch. Und Psalm 1 ist der Eröffnungspsalm für dieses endzeitliche Thema, das Gericht in der Endzeit und die Gläubigen, die durch große Nöte zuvor hindurchgehen müssen, leiden müssen, und die werden dann dieses endgültige Gericht erleben. Aber zur Zeit von Hiob konnte man sagen, wie oft kommt das vor, dass es so ist? Und dann, Vers 19, Gott spart, sagt er, sein Unheil auf für seine Kinder. Offensichtlich haben die Freunde in ihren Diskussionen mehr gesagt, als was im Buch Hiob überliefert ist. Und in diesem Zusätzlichen, nicht wahr? Es ist nicht jedes Wort aus dieser Diskussion wiedergegeben, sondern das Wesentliche. Und das ist genauso wie in den Evangelien. Da haben wir auch nicht alle Worte, die der Herr Jesus in den 3 Jahren seines öffentlichen Predigens gepredigt hat. Ja? Wenn man alle Worte Jesu in den Evangelien lesen würde, in einem normalen Sprechtempo, da hätten wir vielleicht 2 Stunden. Ja, also eine Schätzung. Und er hat aber in diesen 3 Jahren so viel gepredigt. Ja, und eben diese Freunde haben offensichtlich auch eingebracht, Gott spart sein Unheil auf, also das Unheil des Gottlosen, für seine Kinder. Also wenn nicht der Gottlose betroffen wird, dann kommen aber seine Kinder dran. Und dann sagt Hiob, er vergelte ihm. Es ist wichtig beim Bibellesen, dass man die richtigen Wörter im Satz betont. Nicht wahr? Hier muss man lesen, er vergelte ihm. Also Gott soll dem Gesetzlosen vergelten, nicht seinen Kindern, die vielleicht einen ganz anderen Weg gehen. Er vergelte ihm, dass er es fühle. Seine Augen sollen sein Verderben sehen und vom Grimm des Allmächtigen trinke. Er, man muss also das Er betonen. Und weiter, denn was liegt ihm an seinem Haus nach ihm, wenn die Zahl seiner Monate durchschnitten ist. Hiob argumentiert, der Gottlose, wenn er schön in Ruhe ins Grab kommt und sein Leben abschließt, wenn dann seine Kinder eben Gottes Gericht bekommen, dann spürt er ja nichts davon im Grab. Das kümmert ihn dann quasi nicht mehr. Das ist seine Argumentation hier. Sein Haus nach ihm bedeutet also seine Familie. Ja, Haus ist ein anderer Ausdruck für Familie in der Bibel. Und dann sagt er ganz grundsätzlich, kann man Gott Erkenntnis lehren? Das ist eine rhetorische Frage, um zu sagen, Gott steht über allem. Er weiß alles. Und wir können ihm nichts irgendwie beitragen. Da er es ja ist, der die Hohen richtet. Also, Gott weiß alles, In seiner Weisheit steht er über dieser Welt und er wird das Gericht bringen, aber Hiob sagt, wir verstehen einfach nicht, wie Gott handelt. Gottlosen kann es gut gehen, an Gerechten kann es sehr schlecht gehen. Und so sagt er dann in Vers 23, er stellt jetzt zwei Menschen gegenüber. Dieser stirbt in seiner Vollkraft, ganz wohlgemut und sorglos. Seine Gefäße sind voll Milch und das Mark seiner Gebeine ist getränkt. Und dann der Kontrast, und jener stirbt mit bitterer Seele und hat das Gute nicht genossen. Miteinander liegen sie im Staub und Gewürm bedeckt sie. An welches Kapitel erinnert uns das im Neuen Testament? Diese Gegenüberstellung. Ist ja klar, aber der reiche Mann und der Lazarus in Lukas 16. Der eine lebt im Überfluss, aber ohne Gemeinschaft mit Gott und stirbt. Und der andere, ein gottesfürchtiger Mann, der Lazarus, er hat ein elendes Leben und er stirbt. Und dann betont Hiob, miteinander liegen sie im Staub, also dann haben sie das Gleiche los. Da ist kein Unterschied mehr. So wie das auch Prediger 9, Vers 2 sagt, da sagt der weise König Salomo, im Grab sind alle Menschen gleich. Da gibt es diese großen Unterschiede nicht mehr. Im Staub liegen sie und eben die Würmer, die das Aas fressen, die sind bei beiden in Aktion. Und weiter geht er nicht mehr. Aber Lukas 16, das ist ja wie gesagt eine Geschichte, nicht ein Gleichnis. Wie kann man argumentieren, dass es eine Geschichte ist?
Es sind keine Namen von Personen erwähnt.
In dieser Geschichte sind Namen erwähnt, doch?
In Gleichnissen sind keine Namen erwähnt.
Ach so, in Gleichnissen werden keine Eigennamen erwähnt.
Das sind keine Eigennamen.
Ja. Und welche Namen hat man in dieser Geschichte?
Abraham.
Lazarus,
Mose,
und dann werden noch weitere historische Personen erwähnt,
Propheten.
Die Propheten.
Da kann man denken, dass wenn die Ausführung kommt, dass dann noch ein paar aufgezählt wurden.
Also die Propheten als historische Personen, und das ist auch etwas Wichtiges. In Gleichnissen werden keine historisch bekannten Personen erwähnt. Ja, sondern es ist ein König, der seinen Sohn zum Beispiel Hochzeit macht. Oder was wir auch, ein Besitzer von einem Weinberg, aber nicht welcher Besitzer. Man kann den nicht jemanden in der Geschichte identifizieren. Und dort haben wir also diese Eigennamen. Und ganz wichtig, der Herr Jesus sagt nicht, er sagt jetzt ein Gleichnis. An vielen Stellen in den Evangelien wird gesagt, jetzt kommt ein Gleichnis. Und das muss nicht immer so sein. Aber wenn dort Gleichnis stehen würde, dann wäre es klar, es ist ein Gleichnis. Aber es steht eben nicht. Und dann sehen wir eben diese historischen Namen. Und das macht klar, es ist eine Geschichte, die den Vorhang zur Ewigkeit lüftet. Und zwar geht es dann weiter. Im Grab waren die schon gleich. Beide im Staub, beide mit Würmern in Kontakt. Aber Lukas 16 sagt, der reiche Mann kam an den Ort der Qual, wo die Gottlosen warten im Gefängnis, wie Petrus das nennt in 1. Petrus 3, auf die letzte Auferstehung und das letzte Gericht. Und Lazarus geht wohin?
Paradies, Schoß Abrahams.
Ja, was jetzt? Paradies, sagt jemand. Oder jemand sagt Schoß Abrahams.
Beide dasselbe.
Ja, und wie kann man das begründen, wenn jetzt jemand sagt, ja, also das ist eine Behauptung, das sei das Paradies.
Das ist der Ausdruck der Rabbiner.
Ja, in der Sprache der Rabbiner, in der rabbinischen Literatur des Judentums, wird Schoß Abrahams und Paradies austauschbar benutzt. Genau. Und so benutzt Lukas in seinem Evangelium aus dem Mund des Herrn Schoß Abrahams in Lukas 16 und auch im Mund des Herrn in...
Paradies.
Wo? Wo?
Kommt bei der Kreuzigung vor.
Ja, wo? An welcher Stelle?
Also ich weiß gar nicht,
Ja. Genau, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber wichtig ist eben, das steht im Lukas-Evangelium. Nicht in Matthäus, nicht Markus, sondern Lukas. Also beide Ausdrücke im selben Evangelium. Lukas 23, Vers 43. Ja. Gut, fahren wir weiter. In Vers 27, siehe, ich kenne eure Gedanken. Und die Anschläge, womit ihr mir Gewalt antut. Also Hiob sagt, schaut mal, meine Freunde, ihr erzählt ständig das Gleiche. Ich weiß, wie ihr denkt. Aber das ändert nichts an der ganzen Sache. Ihr könnt eure Gedanken wiederholen, so oft ihr wollt, es wird dadurch nicht wahr. Und er ist sich ganz genau bewusst, wie sie denken. Und das ist sehr wichtig, wenn man in Auseinandersetzung ist über geistliche Themen, dann muss man das Denken des Gegenüber kennen. Das ist auch wichtig in der Evangelisation. Wenn man mit Muslimen spricht, muss man wissen, wie sie denken. Wenn man mit Atheisten spricht, muss man wissen, wie sie denken. Und Hiob kann sagen, ich kenne eure Gedanken. Und er argumentiert mit diesen Freunden, um sie zu überzeugen, dass das nicht richtig ist, was sie da lehren. Und der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 2, Vers 11, in Bezug auf den Teufel. Ja?
Seine Gedanken.
Seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Das ist wichtig. Das Wort Gottes zeigt uns eben auch, wie Satan denkt. Und das ist sehr wichtig, um in Versuchung und in Verführung eben richtig zu reagieren. Die Bibel deckt dieses Denken auf und so kann Paulus sagen, seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wir wissen genau, was er für Absichten hat. Ja, und Vers 28, denn ihr sagt, wo ist das Haus des Edlen? Und wo das Wohnzelt der Gottlosen? Also, sie sagen, schau mal, wo sind die Gottlosen? Die sind ja weggerafft worden. Wo? Fragen die Freunde. Aber dann antwortet Hiob, und jetzt bringt er ein neues Argument rein. Habt ihr nicht die befragt, die des Weges vorüberziehen. Was sind das für Leute? Die des Weges vorüberziehen. Und die sollte man befragen. Diese Gruppe von Menschen wird immer wieder in der Bibel erwähnt. Zum Beispiel Karawanenhändler, genau. Überhaupt Reisende oder Weltreisende, die eben nicht wie die meisten Menschen nach dem Turmbau von Babel und der Sprachenverwirrung, da sind die verschiedenen Stämme ausgewandert und haben eine Heimat gesucht. Gott hat ja schon Noah befohlen, dass seine Nachkommen die ganze Erde füllen sollen. Aber das wollten die nicht. Und sie haben sich globalisiert in Babylon. Sie wollten alle zusammen sein. Und Gott wollte aber die Zerstreuung der Menschen. Wenn man zusammen ist, denkt man, zusammen sind wir stark. Und wenn man eben gehorcht hätte und sich verteilt hätte, dann hätte man eben auf Gottes Gnade und Hilfe viel mehr vertrauen müssen. Und so wollten die globalisiert zusammen sein, aber Gott wollte nicht die Globalisierung. Und Gott sagt dort in 1. Mose 11, sonst werden die Menschen eigentlich alles tun können, was ihnen in den Sinn kommt. Und das ist das große Problem der Globalisierung heute. Die Wissenszunahme ist exponentiell und die Fortschritte sind erschreckend. Aber die Moral, die geht nicht mit. Und darum gibt es mit Genveränderung und nur als ein Beispiel und vielen anderen Themen so viele Fragen. Was darf man eigentlich? Was ist überhaupt noch richtig? Aber es geht weiter. Und das hat Gott am Anfang dort verhindert durch die Zerstreuung. Und so haben die verschiedenen Stämme eben ihre neue Heimat gesucht und haben sich so letztlich über alle 5 Kontinente verbreitet und so Wohnsitz genommen. Hiob lebte im Land Uz, wie wir wissen. Aber da gab es Leute, die waren irgendwie unruhiger. Die waren immer noch am Herumwandern. Und die kamen natürlich mit allen möglichen in der Zwischenzeit entstandenen Kulturen in Kontakt. Und das waren interessante Leute, die konnte man fragen. Wie ist das? Was habt ihr erlebt in ganz anderen Gebieten der Erde? Und darum sagt Hiob, habt ihr nicht die befragt, die des Weges vorüberziehen? Was habt ihr erlebt? Ist es so, dass es den Gottlosen immer gut geht? Oder dass die Gottlosen immer bestraft werden? Die könnten sagen, na, wir haben erlebt, wie es oft Gottlosen sehr gut ging und Gerechte haben gelitten. Und dann sagt er weiter, und erkennt ihr ihre Merkmale nicht? Dass der Böse verschont wird am Tag des Verderbens, dass sie am Tag der Zornesfluten weggeleitet werden. Was ist gemeint mit Merkmalen? Die Elberfelder hat hier eine gute Fußnote, die deutlich macht, und ihre, das heißt der Wanderer, merkwürdigen Berichte könnt ihr doch nicht verkennen. Also die haben eben Dinge erlebt, in ganz anderen, unter ganz anderen Stämmen und Völkern, und die können sehr merkwürdige Dinge erzählen. Aber die, meint Hiob, die könnten euch klar machen, dass sie das genauso erleben, wo sie auch hinkommen, dass es oft Gottlosen gut geht. Und dass eben gerade, dass der Böse verschont wird, da wo ein Gericht kommt über ein Volk, ein Verderben. Am Tag des Zornes werden sie weggeleitet, aus der Drangsal hinaus, gerettet. Und dann sagt Hiob weiter, wer wird ihm ins Angesicht seinen Weg kundtun? Ja, es gibt wenig Leute, die es wagen, solchen, die einen bestimmten Weg gehen, denen entgegenzutreten und zu sagen, das ist falsch, was du machst. Es ist auch ein bisschen gefährlich. Im Neuen Testament haben wir einen Propheten, der es wagte, einen hohen Politiker. Ja? Johannes der Täufer. Matthäus 14, Vers 4, sagt dem Vierfürsten Herodes Antipas, die Frau, die du hast, die darfst du gar nicht haben. Er hat nämlich die Frau seines Bruders Philippus genommen. Und er sagt, das ist illegale Ehe, das geht gar nicht. Und das hat er nicht nur einmal gesagt. Die Zeitform im Griechischen in Matthäus 14, 4 ist ein sogenannter Durativ. Das heißt, es drückt eine Handlung aus, die repetiert wird. Er hat also wiederholt ihm das Gleiche gesagt. Das geht gar nicht. Und schließlich hat ihm das den Kopf gekostet. Aber Johannes war kein Politiker. Aber er hat eben den Mut gehabt, da wo es nötig war, moralisch auf das Unrecht hinzuweisen. Und das ist aber schwierig. Und darum sagt Hiob hier, wer wird ihm ins Angesicht seinen Weg kundtun? Also dem Gottlosen widerstehen und ihm sagen, du, das geht gar nicht. Und hat er gehandelt? Wer wird es ihm vergelten? Wie oft sieht man Gottlose tun etwas, aber niemand wagt, sie zu stoppen. Oder eben ihnen die verdiente Strafe zu geben, als Richter zum Beispiel. Und er wird zu den Gräbern hingebracht und auf dem Grabhügel wacht er. Süß sind ihm die Schollen des Tals und hinter ihm her ziehen alle Menschen. Damit will Hiob sagen, Gottlose, die können so schön sterben und in der Talebene, das sind die Schollen des Tals, da wird ein Hügel errichtet, mit einem Grab, wie zum Beispiel hier auf dem Bild. Und dort ist der gottlose Tote drin, quasi wie ein Wächter, der da auf seinem Hügel noch ein bisschen Übersicht hat. Er bekommt ein wunderschönes Grab und eine ganz wunderbare Beerdigung. Und hinter ihm her ziehen alle Menschen. Und vor ihm her gingen sie ohne Zahl. Also eine riesige Abdankung, eine gewaltige Beteiligung von Menschen, die zum letzten Geleit kommen. Vor dem Sarg ziehen sie her und hinter dem Sarg. Ja, es geht dem Gottlosen gut. Und dann sagt Hiob nochmals, wie tröstet ihr mich nun mit Dunst? Das sind Tatsachen. Und ihr seid eigentlich gekommen, um mich zu trösten, Kapitel 2. Aber was sie ihm bringen, ist überhaupt kein Trost. Er sagt, es ist Dunst. Und von euren Antworten bleibt nur Treulosigkeit übrig. Das ist stärker als Dunst. Es ist treulos. Freunde, die sich so gegen einen ehemaligen Freund wenden, wie ihr das gemacht habt, das ist Treulosigkeit. Und dann antwortet Eliphas. Und wir werden sehen, er wird jetzt so hemmungslos, wie wir Eliphas bisher nicht erlebt haben. Er ist ja der, der am blumigsten gesprochen hat in Kapitel 4. Er eröffnet die erste Rede gegen Hiob. Und er beschreibt alles so indirekt. Und eben, man muss einfach merken, dass er Hiob meint. Aber er würde das nie sagen. Und wir haben gesehen, jetzt wird dann schon härter, wenn Bildad seine erste Rede eröffnet. Und noch viel härter bei Zophar. Aber was wir jetzt erleben bei Eliphas, wirklich, er verliert alle Hemmungen. Und das ist natürlich das Problem. Hiob hat ihn auch gekontert. Und hat ihnen klargemacht, was ihr da erzählt, das ist vollkommen falsch. Und dann werden sie auch immer härter. Wir werden gleich sehen, wie das da aussieht. Liest du, Jerry, Verse 1 bis 6.
Und Eliphas, der Temaniter, antwortete und sprach, kann ein Mann Nutzen bringen? Vielmehr nützt der Einsichtige sich selbst. Ist es dem Allmächtigen von Vorteil, wenn du gerecht bist, oder ist es ihm ein Gewinn, wenn du deine Wege vollkommen machst? Ist es wegen deiner Gottesfurcht, dass er dich straft, mit dir ins Gericht geht? Sind nicht deine Bosheiten groß und deine Ungerechtigkeiten ohne Ende? Denn du pfändest deinen Bruder ohne Ursache und den Nackten zogst du die Kleider aus.
Ja, mal bis dahin. Ganz üblich, das alte Schema. Alle drei Freunde haben immer am Anfang ihrer Rede rhetorische Fragen gestellt. Sie erwarten nicht, dass Hiob die beantwortet, aber die Fragen sind eigentlich schon klar, denken Sie. Und jetzt beginnt er auch wieder mit Fragen. Wie viele Fragen sind das hier? Es kommt immer darauf an, wie man zählt natürlich. Also, wir können mal durchgehen. Ihr sagt 4. Kann ein Mann Gott Nutzen bringen? Also, wenn ein Mensch, das will ich damit fragen, wenn ein Mensch gut lebt, nützt das eigentlich Gott? Oder wer hat einen Nutzen davon? Die erste Frage. Und dann, die beantwortet er dann aber Gott selber, vielmehr nützt der Einsichtige sich selbst. Jetzt kommt die zweite Frage. Ist es dem Allmächtigen von Vorteil, wenn du gerecht bist? Und eine weitere Frage. Oder ist es ihm ein Gewinn, wenn du deine Wege vollkommen machst? Und dann wieder eine Frage. 4. Ist es wegen deiner Gottesfurcht, dass er dich straft? Und 5. Ist es wegen deiner Gottesfurcht, dass er mit dir ins Gericht geht? Ja? Und dann kommt, also in einem Satz sind es eigentlich zwei Fragen. Natürlich ist es ganz ähnlich, aber es ist nicht ganz genau das Gleiche. Strafen und ins Gericht gehen. Ins Gericht gehen ist eigentlich noch stärker. Dann 6, sind nicht deine Bosheiten groß? Und 7, deine Ungerechtigkeiten ohne Ende. Ist auch fast das Gleiche, aber das drückt noch mehr aus. Das sagt nämlich nicht nur, du hast große Bosheiten getan, sondern du machst dein ganzes Leben bis zum Schluss, machst du dauernd nur Ungerechtigkeit. 7 Fragen. Aber wirklich, das sind Schläge. Wie kann ein Freund so etwas sagen? Jetzt sagt er nämlich ganz deutlich, sind nicht deine Bosheiten groß? So klar hat er es noch nie gesagt. Er sagt nicht mehr, der Gottlose, der macht sehr böse Dinge und darum kommt er unter, geht es ihm schlecht, kommt er unter die Strafe Gottes. Sondern jetzt sagt er ganz klar, du Hiob, bist sehr böse. Und du bist dauernd am Ungerechtigkeiten ausleben. Und er wird dann noch schlimmer. Jetzt kommt nämlich ganz direkte, konkrete Verleumdungen. Er sagt nämlich in Vers 6, was? Ja. Ich habe jemanden gepfändet ohne Ursache. Wann hat Hiob so etwas getan? 2. sagt er,
den Entblößten seine Kleider ausgezogen.
Ja. Also wirklich, Leute, bis aufs Allerletzte, das, was ihnen noch auf dem Leib bleibt, hat er sie ausgenommen. Also unglaublich. Und wir werden dann später sehen, in Kapitel 29, da beschreibt ja Hiob rückblickend, wie sein Leben ausgesehen hatte, als es ihm noch gut ging. Und wir können das lesen, Kapitel 29. Liest du, Jerry, ab Vers 11.
Denn wenn das Ohr von mir hörte, so pries es mich glücklich. Und wenn das Auge mich sah, so legte es Zeugnis von mir ab. Denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief.
Ja, warte mal schnell. Also Vers 11, da sagt er, dass er von Leuten glücklich gepriesen wurde. Die haben gesagt, das ist ein gesegneter, ein von Gott gesegneter Mann. Also Daumen hoch, ja? Und dann sagt er weiter, Vers 12, denn
ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief, und die Weise, die keine Helfer hatte. Der Segen der Umkommenen kam über mich, und das Herz der Witwe machte ich jubeln.
Ja, und so weiter. Da beschreibt er, wie er gerade den schwachen Menschen in seiner Umgegend, in seiner Umgegend hat er geholfen und beigestanden. Und der sagt jetzt einfach so, du hast das gemacht. Ein Freund. Es ist unglaublich. Und jetzt müssen wir aber noch ein bisschen weitergehen. Er sagt im Vers 7, liest du, Jerry?
Dem Lechzenden gabst du kein Wasser zu trinken und dem Hungrigen verweigerst du das Brot.
Ja. Man denkt, in dieser Gegend von Südjordanien, wie wichtig Wasser ist. Er lebt im Lande Uz. Und da behauptet dieser Eliphas, du hast quasi dem, der nach Wasser gelechzt hat, in der Wüste zum Beispiel, kein Wasser gegeben. Und Hungrigen einfach kein Brot. Das Gegenteil war wahr, aber es ist unglaublich. Er behauptet das als Tatsache. Vers 8. Jerry?
Und dem Mann der Gewalt, ihm gehörte das Land, und der Angesehene wohnte darin. Die Witwen schickstest du leer fort, und die Arme der Weise wurde zermalmt.
Jawohl. Also da sagt er ganz konkret, wie übel bist du umgegangen mit Witwen und Waisen. Und wir haben gerade in Kapitel 29 gelesen, wie er ausdrücklich sagt, wie er das Herz der Witwe zum Jubeln brachte. Und er sagt das. Und dieser Einschub, Vers 8, dem Mann der Gewalt, ihm gehörte das Land und der Angesehene wohnte darin, will sagen, Hiob habe also die Schwachen eben zurückgedrängt, Witwen weggeschickt, Waisen weggeschickt und dann haben die gewalttätigen Leute quasi den Immobilienbesitz an sich reißen können. Ja? Und alles als Behauptung. Und wichtig, in Vers 10 sagt er dann schließlich, liest du?
Darum sind Schlingen rings um dich her und ein plötzlicher Schrecken macht dich bestürzt.
Ja, das Wort darum ist jetzt wichtig. Eben, weil du so gelebt hast, darum erlebst du jetzt diese Katastrophe und wirst bald sterben. Plötzlicher Schrecken macht dich bestürzt. Und das Giftige daran ist, da nimmt er ja wieder Kapitel 3, Vers 25 auf, wo Hiob in seinem ersten Schmerz, den er ausdrückte, in Hiob 3, hat er gesagt, ich habe eigentlich befürchtet, dass irgendwann mal ein Unglück über mich hereinbrechen könnte. Und jetzt sagt er, ein plötzlichen Schrecken macht dich bestürzt. Und gerade das hat er ausgedrückt. Das war eigentlich das, wovor er Angst hatte, dass einmal ein plötzlicher Schrecken über ihn kommen würde. Und jetzt sagt Eliphas, und ein plötzlicher Schrecken ist gekommen und der macht dich jetzt eben so verzagt und bestürzt. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen zurückkommen. Diese Frage, kann ein Mann Gott Nutzen bringen? Ist es dem Allmächtigen von Vorteil, wenn du gerecht bist? Oder ist es ihm ein Gewinn, wenn du deine Wege vollkommen machst? Diese drei Fragen, wie würden wir die beantworten? Nicht so einfach, oder? Also ein treuer, demütiger Gläubiger ehrt Gott durch sein Gehorsam und du würdest sagen, dass diese Ehre bringt Gott etwas. In dem Sinn, sagst du das, oder? Es freut ihn. Ja, genau. Und übrigens, nur schon ganz am Anfang, nämlich wenn ein Sünder zur Umkehr kommt, zur Buße, was sagt der Herr Jesus in Lukas 15? Ja, und zwar im Himmel, wo? Ja, es heißt Freude vor seinen Engeln. Und wer ist vor seinen Engeln? Ja, der Thron Gottes. Und die Engel sind rundherum. Also vor den Engeln, das ist Gott. Die Freude bei Gott. Also, es macht für Gott einen Unterschied, ob jemand gottlos ist oder ob er von seiner Gottlosigkeit umkehrt und sich bekehrt. Was willst du noch sagen? Henoch ist ein gutes Beispiel. Hebräer 11 sagt eben, dass Henoch lebte zur Ehre Gottes. Also er gefiel Gott wohl. Genau. Und im Alten Testament steht ja das nicht so wie in Hebräer 11. Henoch gefiel Gott wohl. Sondern in 1. Mose 5 heißt es einfach, Henoch wandelte mit Gott. Aber wichtiges Wort für wandeln ist nicht das Wort halach. Das ist das normale Wort für gehen. Halach. Aber es ist hithalech. Und Hithalech ist eine spezielle Form, die bedeutet, ist ein Reflexiv. Das kann bedeuten, zu seiner eigenen Freude wandeln. Aber es kann auch, bedeuten, zwischen zwei Personen. Hithalech mit Gott heißt zur Freude eines anderen wandeln. Und das wurde dann in der Septuaginta übersetzt. Henoch gefiel Gott wohl und das wird so in Hebräer 11 übernommen. Also, wenn wir mit dem Herrn wandeln, ist das zu seiner Freude. Also kann man nicht sagen, kann ein Mann Gott Nutzen bringen. Und wenn er sagt, vielmehr nützt der Einsichtige sich selbst. Natürlich ist es ein Nutzen für einen selbst, wenn man umkehrt, sich bekehrt und wirklich den Weg mit dem Herrn Jesus gehen will. Aber das tönt eigentlich sehr islamisch. Natürlich muss man sagen, vorislamisch. Der Islam kam viel, viel, viel später. Aber im Koran spielt das eine ganz wichtige Rolle. Das Sündenverständnis im Koran sieht so aus, es wird nie gesagt, dass der Mensch gegen Allah sündigt. Sondern es wird ständig wiederholt, der Ausdruck, der Mensch sündigt gegen sich selbst. Und darum wird das Böse im Islam immer gesehen als etwas, das sich einfach gegen einen selbst richtet. Aber der Gedanke, dass wir durch Sünde Gott verunehren und seinen Namen beflecken, das fehlt. Und darum fehlt es auch an einer tiefen Erkenntnis des Bösen im Menschen. Und es ist auch so, im Koran wird der Mensch so dargestellt, er ist nicht grundsätzlich böse. Sondern der Mensch kann sich so oder so entscheiden. Aber die Bibel macht uns klar, seit dem Sündenfall ist der Mensch ein Sünder, denn er hat eine sündige Natur, die genau das Böse auch verlangt. Und die Bibel zeigt eben, Sünde richtet sich letztlich gegen Gott direkt. Und das ist eben ganz wichtig. Die Bibel sagt, und das sagt der Koran eben nicht, die Bibel sagt, Gott hat den Menschen erschaffen in seinem Bild. Und das geht für den Islam überhaupt nicht. Denn der Islam behauptet, Allah sei vollkommen anders und habe eigentlich überhaupt nichts zu tun mit dem Menschen. Und eine wirklich islamische Auffassung ist auch diese, selbst im islamischen Paradies wird nach ihrer Auffassung der Muslim Allah nie begegnen. Weil Gott ist der ganz andere und der Ferne und bleibt das. Aber die Bibel zeigt uns einen ganz anderen Gott. Und ein Gott, der uns in seinem Bild erschaffen hat. Und das bedeutet, dass wenn zum Beispiel ein Vater sein Kind ungerecht bestraft, dann sagt er damit etwas aus über Gott. Er ist ein Bild Gottes erschaffen und sagt damit aus, Gott, der Vater, ist jemand, der ungerecht bestraft. Und wenn ich stehle, dann sage ich eigentlich damit, Gott ist ein Dieb, der sich nimmt, was ihm nicht gehört. Ja, der böse Knecht in Matthäus 25, der sagt das von dem Herrn. Ich wusste, du bist ein harter Mann, der sich nimmt, was ihm nicht gehört. Unglaublich. Ja, weil wir im Bild Gottes erschaffen worden sind, haben wir eben dadurch schöpfungsgemäß die Aufgabe bekommen, etwas von Gott auszustrahlen. Also dass, wenn man den Menschen anschaut, das war der Gedanke in 1. Mose 1, wenn man Adam anschaute und auch Eva, dann hätte man sagen müssen, wie wunderbar ist Gott. Und wenn wir eben ein Leben führen, das eben Gott verunehrt, ist Sünde immer gegen Gott gerichtet. Auch wenn wir gegen andere Menschen sündigen, sündigen wir damit gegen Gott. Und am stärksten wird das ausgedrückt in dem Bußpsalm von König David. Psalm 51. Ja, Vers 6. Das ist ja ein Vers, der immer wieder zu Fragen führt. Wie kann David, der einen Menschen ermorden ließ, und mit einer Ehefrau die Ehe brach, wie kann er dann sagen, liest du, Jerry?
Gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt wirst, wenn du redest, für rein befunden, wenn du richtest.
Ja, danke. Also, warum sagt er gegen dich allein? Er hat doch gegen Uriah gesündigt. Er hat gegen Bathseba gesündigt und gegen seine bestehenden Ehefrauen. Ja, weil letztlich Sünde Gott trifft. Und Eliphas hat so den Eindruck, Gott ist so erhaben, völlig weg vom Menschen. Und wenn wir gerecht sind, dann nützt das einfach uns selbst. Aber das ist nicht die richtige Auffassung, die er da vertritt. Und warum hat er so viele falsche Gedanken? Weil offensichtlich in seinem Denken auch sonst etwas falsch war. Es ist nämlich nicht so, dass zum Beispiel ein Irrlehrer einfach in einem Punkt falsch denkt, biblisch, und sonst in allem richtig. Wenn man beginnt, von der Bibel abzuweichen, von den Gedanken Gottes abzuweichen, dann hat das immer Einfluss auch auf andere Themen. Ja? Das ist nicht etwas für sich isoliert. Und das ist ganz wichtig bei Irrlehren, dass man das beachtet, was das alles dann für Auswirkungen hat. Ja? Und das sieht man eben auch bei Eliphas. Der hat sich nicht nur da geirrt. Und wir sehen auch, das haben wir in Kapitel 4 gesehen, da hat er auch eine Vision, die wir entlarven konnten, als dämonische Vision. Ja, was sagst du, Jerry?
Ich habe noch eine Frage. Kapitel 35.
Ja, Kapitel 35, eine Frage.
Elihu hat ja, also wird so gedeutet oft, dass er dann wirklich auf den Geist Gottes springt. Und in diesen ersten 8 Versen sagt er etwas ganz Ähnliches, jetzt wir bereits verwandelt haben und beantwortet die Frage, gerade was es nützt, etwas anderes. Wie siehst du das?
Wir müssen aber gerade direkt lesen. Welchen Vers?
Also es geht ab Kapitel 35, Vers 6 bis 8.
Gut, Vers 6 bis 8 liest du, Jerry.
Wenn du sündigst, was tust du ihm an? Und mehren sich deine Übertretungen, was fügst du ihnen zu? Wenn du gerecht bist, was gibst du ihm? Oder was empfängt er aus deiner Hand? Für einen Mann wie dich gilt deine Gottlosigkeit, etwas für einen Menschenkind deine Gerechtigkeit.
Gut, er will hiermit sagen, dass Gott völlig erhaben ist über allem und will damit eben klar machen, dass Gott nicht von Hiob abhängig ist, aber quasi Gott bleibt in seiner Erhabenheit derselbe Erhabene, auch wenn Hiob eben etwas Unrechtes tust, Vers 6, und mehren sich deine Übertretungen, was fügst du ihm zu? Natürlich, wir können Gott in dem, was er ist, nicht noch etwas hinzufügen. Er ist, was er ist. Und das ist unabhängig von dem, was wir tun. Aber man kann nicht sagen, dass eigentlich, ob wir gerecht sind oder ungerecht leben, dass das einfach nur uns betrifft und nicht Gott. Also man muss bei Elihu sehen, in welcher Beziehung er das meint und garantiert eben nicht so wie Eliphas. Ja, gehen wir weiter. In Vers 11 sagt Elihu schließlich noch, oder siehst du nicht die Finsternis und die Wasserflut, die dich bedeckt. In diesem Vers, also 22,11, haben wir einen kleinen Hinweis auf die Sintflut. Bildlich sagt Eliphas, schau mal, das Gericht Gottes, das über dich gekommen ist, das ist gewissermaßen wie damals, als die Flut die Welt der Gottlosen vernichtete. Die Wasserflut, die dich bedeckt. Dieses Ereignis der Sintflut war ihnen natürlich ganz lebendig in Erinnerung geblieben. Und dort sind ja alle Gottlosen weggerafft worden. Und darum hat sich dann das falsche Denken entwickelt. Gottlose werden immer weggerafft. Ja, aber man muss sehen, in diesen 1657 Jahren von Adam bis zur Sintflut bei Noah, ja, der erste Mord haben wir gesehen, Kain. Und dieser Gottlose hat dann sein Leben fortgesetzt, während der Gottesfürchtige Abel wurde umgebracht. Und es kam nicht gleich eine Strafe über Kain. Und er baute eine Zivilisation auf und auch seine Nachkommen eindrücklich, bis dann schließlich das Gericht Gottes kam. Und Dann, das steht natürlich vor Ihnen und jetzt sagen Sie gewissermaßen, Hiob, jetzt erlebst du das, was die Gottlosen schon früher erlebt haben. Die Wasserflut, die dich bedeckt. Und dann beschreibt er sehr schön, und wir haben ja immer wieder gesehen, wie diese drei Freunde sehr schön über Gott sprechen können. Und so vieles, was sie sagen, stimmt, aber sie sagen es mit einer falschen Absicht zu ihrem Freund Hiob. Ist Gott nicht so hoch wie die Himmel? Wir müssen daran denken, Himmel bedeutet in der Bibel dreierlei. Es gibt drei Himmel. Ja? Der dritte Himmel, fangen wir hinten an, ist das Paradies. Und zwar, also im Jenseits, wo steht das? Dass das Paradies, 2. Korinther 12, dort spricht Paulus über das Paradies und parallel über den dritten Himmel. Und daraus wird klar, also es gibt einen ersten und einen zweiten Himmel. Und was wäre das? Du wolltest was sagen, Philipp?
Jetzt zu dem hier, wäre es eigentlich gewesen, wie gesagt, was hat Kamil gesagt, aber das andere, was ich sagen wollte, war noch etwas, wegen der Zeit, als Kain nicht gerechnet wurde.
Ja.
Das kann man eigentlich sehen, eine Gnadenzeit, die Gott den Menschen gibt, bis zu einem Gericht. Sinnvoll war das Gericht, und Gott hat zwischen dem Mord Kains und der Sintflut mit der Arche eine Gnadenfrist gegeben.
Korrekt. Jawohl, also die Zeit von Abels Ermordung bis zur Sintflut, das war eben eine Gnadenzeit Gottes. Und schließlich kam das Gericht. Und heute leben wir auch, seitdem der Herr Jesus gekommen ist, in der Gnadenzeit. Und das künftige Gericht steht vor der Tür und wird beschrieben in der Offenbarung. Genau. Jetzt aber sagt er eben hier, ist Gott nicht so hoch wie die Himmel? Das Paradies im Jenseits ist der dritte Himmel und der zweite und der erste Himmel?
Der erste Himmel ist die Atmosphäre, der Lufthimmel.
Also, jetzt von unserem Standpunkt aus gesehen, ist der erste Himmel die Luft, die wird genannt im zweiten Schöpfungstag, in 1. Mose 1, die Ausdehnung, das ist die Luft, die Atmosphäre, die man am Tag als blauen Himmel sieht. Und dann der zweite Himmel, die Sterne, das Universum, der Astralhimmel. Jawohl. Es ist so, in 1. Mose 1,1 ist das Universum gemeint. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und dann im zweiten Schöpfungstag macht Gott die Ausdehnung. Und Wasser oben, die Wolken, und Wasser unten, der Urozean. Und dazwischen ist diese Ausdehnung. Im Hebräischen heißt sie Rakia. Und das bedeutet eben nicht Feste, wie Luther übersetzt hat, sondern Rakia kommt von Raka, das bedeutet dünn machen. Und also dünn machen und ausdehnen. Zum Beispiel, wenn man Metall eben als Schmied so dünn macht mit Hammerschlägen und dann ausdehnt, dieser Gedanke vom dünn machen und ausbreiten. Das ist drin. Übrigens nicht, das Metallische ist nicht drin im Wort selbst. Das ist erst eine sekundäre Bedeutung. Sondern dünn machen und ausbreiten. Und so ist die Atmosphäre hauchdünn und weit, weit, weit ausgedehnt. Ja, das ist also erster und zweiter Himmel. Und jetzt sagt er hier, ist Gott nicht so hoch wie die Himmel? Und wir wissen ja, dass die Bibel sagt, es wird den Menschen nie möglich sein, das Universum auszumessen. Wenn das möglich wäre, dann würde Gott Israel endgültig verwerfen als sein Volk. Aber weil Gott sagt, dass seine Verheißungen gegenüber Israel unbereubar sind, Römer 11, 29, wird das nie geschehen. Folglich, man wird das Universum nie ausmessen können. Und natürlich, Hubble hat Galaxien gesehen, also gesehen, fotografiert, und die werden geschätzt auf gegen 13 Milliarden Lichtjahre. Also theoretisch müsste das Licht, wenn es diese Distanz durchgehen müsste, 13 Milliarden Jahre unterwegs sein, um von dieser äußersten Galaxie zu uns zu kommen. Aber da hinten gibt es keine Mauer. Also über die Ausdehnung des Universums kann der Mensch auch heute nur spekulieren. Man kann nichts sagen. Und jetzt ist auch klar, also so wie das in Jeremia steht, es ist nicht auszumessen. Ich kann die Stelle noch angeben, damit das nicht einfach so als Behauptung im Raum steht. Jeremia 31, Vers 37. Wenn du es hast, Jerry, kannst du lesen.
So spricht der Herr: Wenn die Himmel oben gemessen und die Grundfeste der Erde unten erforscht werden können, so will ich auch alle Nachkommen Israels verwerfen.
Jawohl.
Wegen all dessen, was sie getan haben, spricht Jawohl. Der Herr.
Und in diesen Kapiteln wird gerade betont, dass Gottes Liebe zu Israel nie aufhören wird. Also man kann den Himmel oben nicht ausmessen. Und in Jeremia 23 heißt es weiter, Vers 24, oder kann sich jemand im Schlupfwinkel verbergen und ich sähe ihn nicht, spricht der Herr? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr. Also Gott ist allgegenwärtig im gesamten Universum bis zu den entferntesten Galaxien und natürlich auch darüber hinaus. Mehr hat man einfach nicht gesehen. Und er ist überall da, aber er ist auch im Jenseits. Und darum sagt man, ein bisschen kompliziert, Gott ist der immanente Gott, überall in der Schöpfung vorhanden, aber er ist auch der transzendente Gott, er ist auch im Jenseits. Und das müssen wir vor Augen haben, wenn Eliphas sagt, ist Gott nicht so hoch wie die Himmel? Er ist unfasslich. So wie wir vor dem Sternenhimmel stehen und einfach nur staunen können über die Größe Gottes. Und dann sagt er, sieh doch den Gipfel. Sieh doch den Gipfel der Sterne, wie erhaben sie sind. Was ist wohl gemeint mit dem Gipfel der Sterne? Ja, jetzt ist es ja so, wenn man den Sternenhimmel betrachtet von der Erde aus, dann ist es so, dass die Distanzen zu den Sternen, die ja unterschiedlich weit weg sind, diese Distanzen sind so groß, dass man von der Erde aus, wenn man die Sterne sieht, hat man den Eindruck, die sind alle gleich weit weg. Also man kann Distanzen gar nicht so von Auge wahrnehmen. Und sagen, ja, dieser Stern muss viel näher sein als der. Und dadurch entsteht das Gefühl, dass der Nachthimmel eine Kuppel sei. Ja? Und das hat man sich natürlich zunutze gemacht in der Astronomie, dass man eben die Sterne beschreibt an einer Kuppel. Ja, so. Und man kann mit Koordinaten dann ganz genau sagen, der Stern oder dieser Planet oder dieses Sternbild ist genau so viel Grad so und so viel Grad so platziert. Und der höchste Punkt der scheinbaren Kuppel, das ist der Zenit. Ja? Und das Wort Zenit ist übrigens ein Wort, das aus dem Arabischen kommt. Das eigentlich heißt Samt al-Rasch. Und das hat mit einer Wortentwicklung schließlich unser deutsches Wort Zenit gegeben. Und das heißt Weg über dem Kopf. Ja? Und Gipfel der Sterne ist eigentlich Kopf der Sterne. Ja? Das ist quasi der höchste Punkt in der scheinbaren Kuppel. Gut, am Tag kann man auch diesen Eindruck bekommen. Ja? Es gibt ein Gewölbe. Und darum sprechen wir von einem Himmelsgewölbe, ja, weil das wirklich so aussieht. Und nun sagt Eliphas weiter, sieh doch den Gipfel der Sterne, wie erhaben sie sind. Also die Sterne, die ganz da im Zenit stehen. Und du sprichst, Wie sollte Gott wissen? Da unterstellt er auch wieder etwas. Hiob hat ja gerade gesagt, kann man Gott Erkenntnis lehren? Im Kapitel zuvor, Vers 22. Und jetzt sagt er, du sagst, was sollte Gott wissen? Kann er richten durch Wolkendunkel hindurch? Quasi, Gott ist zwar überall im Universum, aber es gibt ja die Wolken, die Erde zudecken. Und Hiob hätte gesagt, wie kann Gott Menschen da auf der Erde richten, wenn ja seine Sicht zugedeckt ist durch die Wolken? Das hat Hiob nie gesagt. Er hatte gerade gesagt, in 21, 22, da er es ja ist, der die Hohen richtet. Er weiß, dass Gott der höchste Richter ist. Aber das wird ihm wieder unterstellt, kann er richten durch Wolkendunkel hindurch. Ja, so. Hier ist das Himmelsgewölbe abgedeckt durch Wolken. Und dann sagt er weiter, die Wolken sind ihm eine Hülle, dass er nicht sieht. Das sage Hiob. Und er durchwandelt das Gewölbe des Himmels. Also Gott sei im Weltall und ihr seid da quasi überall da in dem Himmelsbereich, aber eben er könne nicht durch die Wolken hindurchsehen. Aber er durchwandle denn das Gewölbe des Himmels. Jetzt haben manche Übersetzungen haben hier den Kreis des Himmels, nicht wahr? Aber wie hat das die Schlacht der 2000? Das Himmelsgewölbe, ja? Aber die Elbefelder hat Kreis des Himmels. Und eine ganze Reihe von englischen Übersetzungen, wie zum Beispiel die NIV, ASV, NAU, die RSV, ja, im Englischen kürzt man die Bibelübersetzungen so mit Buchstaben ab, aber die im Englischsprachigen wissen gerade, ach so, die NIV, das ist die, und die ASV, das ist die American Standard Version, und die haben the vault. Und das heißt? Das Gewölbe. Und auch Standardlexikas wie Brown Driver Briggs erklären, dass das hebräische Wort Chuk als vault, Gewölbe. Also nicht einfach ein eindimensionaler, zweidimensionaler Kreis, sondern ein Gewölbe. Ja, und das wird jetzt klar. Es geht ja hier um den Zenit, den Sternen da, und es geht um das Gewölbe des Himmels, das Gott durchwandelt, aber, wie angeblich Hiob sagt, durch Wolken abgedeckt ist. Darum könne Gott nicht hindurch sehen. Ja, und so ist also klar, das Wort hier, Chuk, meint Gewölbe. Und das ist dasselbe Wort, das in Jesaja 40, 22 benutzt wird. Liest du das noch vor, Jerry?
Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde. Und ihre Bewohner sind wie Heuschrecken.
Ja. Ha. Warum haben die jetzt hier mit Kreis übersetzt? Es ist Chuk. Haaretz. Also das gleiche Wort wie Chuk in Hiob 22. Und das wird ja eben in Brown Driver Briggs übersetzt mit Vault. Und das ist eines der großen Standardwörterbücher im englischsprachigen Raum. Dann ist es auch so, dass das hebräisch-chaldäische Lexikon von Benjamin Davidson dieses Wort auf Seite 249 übersetzt mit Sphere. Was heißt Sphere? Kugel, ja. Und darum hat zum Beispiel die Reina Valera Gomez als spanische Übersetzung, aber auch andere, die Reina Valera 1909 hat hier übersetzt El Globo de la Tierra. Und das heißt? Der Globus. die Kugel der Erde. Die Bibel spricht über die Kugelform der Erde. Und das Wort kommt übrigens auch vor in Sprüche 8,27, wo es heißt, im Zusammenhang mit der Schöpfung, Gott habe ein Gewölbe abgemessen über der Oberfläche der Wassertiefe. Wenn man so die Erde sieht und den Ozean, und tatsächlich, der Ozean ist gekrümmt. Ja, ein Gewölbe. Und Gott hat dieses Gewölbe und die genaue Neigung des Gewölbes abgemessen. Und dazu muss man natürlich auch im Kopf haben, wir kommen später dann in Hiob 26,7 dazu, er hängt die Erde auf über dem Nichts. Ha, nichts von einer Scheibe. Und dann darunter irgendwelche Säulen. Und wo stehen die Säulen drauf? Nein, das Buch Hiob sagt, Gott hängt die Erde auf über nichts. Und natürlich hängt sie. Denn durch die Schwerkraft der Sonne ist sie wirklich stabilisiert auf ihrer Bahn. Und der Ausdruck über dem Nichts, und das ist wirklich im Hebräischen, bli ma, nichts was. Meint eben nichts, ja? Man sagt zum Beispiel, man möchte Kaffee ohne Zucker, sagt man bli sukar, ja? Und hier haben bli ma, ohne etwas. Das ist nichts. Und wenn wir daran denken, das Weltall, also der Raum zwischen zum Beispiel Erde und Mond, Erde und Sonne, das ist ein Vakuum. Nicht ein absolutes, das gibt's ja nicht. Aber ein Vakuum, wie wir das auf der Erde, kannst du das bestätigen, Sven? Ein Vakuum, das wir auf der Erde so nicht hinkriegen, wenn man ein Vakuum macht. Wäre dir das so bewusst? Das habe ich so gelernt. Sehr nahe, aber
das absolute Vakuum bringt man technisch
nicht hin, ja. Aber eben, man spricht von einem Vakuum da im Raum. Und technisch versucht man dem mindestens so nahe zu kommen, wie irgendwie möglich. Und darum muss man sagen, das ist genau das. Er hängt die Erde auf über dem Nichts. Und es ist eine Kugel. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle hier schließen und fahren dann nächstes Mal, Mitte Dezember geht das mit Hiob weiter, ab Vers 15 weiter.